Wir sind im ersten Timotheusbrief im Kapitel 3 heute Morgen. Ich habe gestern einen Bericht gelesen über kirchliche Stelleninserate. Und da hieß es in einem, der zukünftige Pfarrer oder Pastor soll kirchenverbunden sein wie ein Opferstock, konfliktfähig wie Obelix, erfahren wie Methusalem, kontaktfreudig wie ein Sekundenkleber, arbeitsam wie ein ganzes Bienenvolk, offen wie ein Internetanschluss und musikalisch wie Sister Act. Und dann gab es eine Gemeinde, die suchte einen jüngeren, erfahrenen Prediger. Ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Er soll jung sein und erfahren. Oder eine andere, die jemanden sucht, der Bereitschaft hat, Neues einzubringen und Bewährtes weiterzuführen. Offensichtlich so eine Schleudersitzposition, wo es zwei Fraktionen in der Gemeinde gibt, die Progressiven und die Konservativen, und der soll beiden allen recht machen. Das wird auch schwer funktionieren. In einer Anzeige wurde ein Seelsorger gesucht, der gerne und sicher Auto fährt. Auch eine interessante Anforderung. Und dann gibt's noch diejenigen, die die eierlegende Wollmilchsau suchen. Also den Alleskönner. Der Pastor muss alles können. Der muss ein kommunikatives Organisationsgenie sein. Er muss super predigen können, schriftstellerisches Talent, Seelsorger sein, ein guter, handwerklich begabt. Der muss alles können. Auch schwer für einen Menschen, die Anforderungen zu erfüllen. In unserem Text heute Morgen werden wir uns die biblischen Anforderungen ansehen an einen Leiter der Gemeinde Jesu. Sind auch nicht ohne. Letztes Mal haben wir gesehen, dass es Männer sein sollen, die Gottes Gemeinde leiten. Heute werden wir sehen, dass es nicht nur irgendwelche Männer sein sollen, sondern es sollen Vorbilder sein. Es sollen Männer mit Charakter sein. Wir werden hier jetzt zu Beginn 15 Eigenschaften eines Gemeindeleiters sehen, die ein Gemeindeleiter haben soll. Und das Interessante daran ist, anders als wir das vielleicht denken würden, wir denken vielleicht die Begabtesten, die Tollsten, aber wenn wir uns diese 15 Eigenschaften anschauen, nur eine hat wirklich mit Begabung zu tun. Alle anderen mit Charakter. Da sehen wir schon, wo Gott die Betonung drauf legt. Das ist viel wichtiger. Begabung kann Gott dir in einem Augenblick schenken. Er kann dich befähigen. Aber einen Charakter zu bauen, einen Gottesfürchtigen, das dauert ein ganzes Leben lang. Wir finden in der Bibel keine genaue Stellenbeschreibung, was genau die Leiter tun sollen und wie sie es genau tun sollen. Wir haben allgemeine Stellenbeschreibung, aber dafür haben wir eine ziemlich gute Charakterbeschreibung, wie ein Leiter sein soll. Also eigentlich im Gegensatz zu den meisten Stellenausschreibungen, ne, wo es vor allem um Begabung geht und um Talente, um Fähigkeiten in diesem Sinn. Einzige Gabe, die Gott hier voraussetzt, ist, ein Gemeindeleiter soll fähig sein zu lehren. Aber dann die ganze Liste, alles andere geht um Charaktereigenschaften. Und wenn wir uns diese Liste durchsehen, das sind eigentlich Eigenschaften, die jeder Christ haben sollte. Also das ist für jeden von uns. Ihr könnt jetzt sagen, super, wieder eine Bibelstunde für den Markus und den Günther. Geht mich nichts an. Nee, das ist für jeden von uns. Was wir hier sehen, ist Beschreibung von geistlicher Reife eigentlich. Und das sollte das Ziel von uns allen sein. Aber Gott sagt, geistliche Leiter müssen geistlich reif sein. Die müssen Vorbilder sein. Wenn irgendjemand fragt, wie sollte ein Christ leben, sollte man fähig sein, auf die Gemeindeleiter zu zeigen und zu sagen, so soll ein Christ leben. Das ist die Anforderung hier. Paulus sagt, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Er schreibt an den Titus, dass er sich selbst in allem als ein Vorbild guter Werke darstellt. Er schreibt an Timotheus im Kapitel 4, werden wir noch sehen. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in Keuschheit oder Reinheit. Oh Mann, wenn ich diese Liste lese, ist es immer sehr herausfordernd für mich. Sehr demütigend. Ich weiß nicht, ob ein Leiter in Gottes Gemeinde diese Liste lesen kann, ohne Ehrfurcht im Herzen. Leiterschaft im Reich Gottes ist eine hohe Berufung und ist auch eine hohe Verantwortung. Und ich glaube nicht, dass wir jemals sündenlose Perfektion erlangen, aber wenigstens sollten wir von ganzem Herzen danach trachten, solche Menschen zu sein. Und biblisch gesehen sollten eigentlich die reifsten, geistlichsten Männer, die Männer in der Gemeinde, die am ehesten dieser Liste entsprechen, die sollten die Leiter, die Pastoren dieser Gemeinde sein. Das wären zumindest die, die der Paulus eingesetzt hätte. Das ist herausfordernd. Ich will ein Mann sein. So ein Mann sein. Und wir alle sollten danach trachten, solche Männer und Frauen zu sein. Das wäre ein Konkurrenzkampf, unter Anführungszeichen, nach Gottes Herzen. Nicht, weil wir irgendeine Position wollen, sondern weil wir Jesus gefallen wollen. Hebräer 10 heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Also es wäre so eine Sache, ich glaube, das wird Gott gefallen. Wenn wir uns alle danach ausstrecken. In Vers 1 heißt es hier, das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Aufseherdienst oder Aufseher ist das Wort hier. Wir finden im Neuen Testament 3 unterschiedliche Bezeichnungen für Gemeindeleiter. Hier ist das Wort Aufseher, im Griechischen Episkopos, also auf und sehen, Mikroskop, ist dasselbe Wort, Teleskop, es hat was mit sehen zu tun, ein Aufseher. Übersetzung davon wäre Bischof in unserer Sprache heute. Dieses Wort Aufseher, das ist vielleicht so eine Art Jobbeschreibung. Das weist auf die Funktion hin, die diese Leute haben. Nämlich die Gemeinde aufzusehen, die Gemeinde zu beaufsichtigen, für das geistige Wohl der Gemeinde zu sorgen, so wie ein Hirte für die Schafe sorgt. Das ist das zweite Wort eigentlich, was gebraucht wird für die Gemeindeleiter, ist das Wort Poimen oder übersetzt Hirte, Pastor. Pastor heißt eigentlich nichts anderes als Hirte, kommt aus dem Lateinischen. Im 1. Petrus 2 heißt es, dass Jesus der Hirte und Aufseher unserer Seelen ist. Epheser 4, wo wir verschiedene Dienste sehen in der Gemeinde, sehen wir diesen Dienst des Hirten und Lehrers. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, spricht der Paulus zu den Leitern in Ephesus, und er sagt zu ihnen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also in der gleichen Stelle werden dieselben Männer, die gleiche Gruppe von Männern, sowohl als Aufseher als auch als Hirten bezeichnet. Und im Kontext, bisschen weiter oben in derselben Stelle, werden sie auch als Älteste bezeichnet. Presbyteros oder Presbyter würden wir das übersetzen heute. Und das ist das dritte Wort, die dritte Bezeichnung. Älteste. Bezeichnet Alter, vor allem aber auch geistliche Reife dieser Männer. Also in der Regel sollen das die Ältesten, die Erfahrensten, die reifesten, die bewährtesten Männer im Glauben sein in einer Gemeinde. Nicht die jungen Männer, die frisch aus der Bibelschule kommen oder vom Theologiestudium kommen und nur weil sie das richtige Abschlusszeugnis in der Hand haben, wie es heute so oft üblich ist. Und ich sage nicht, dass junge Männer nicht Leidenschaft ausüben können. Der Punkt ist nur, reife junge Männer. Aber all diese Worte, Aufseher, Hirten, Älteste, bezeichnen dieselbe Gruppe von Männern, nämlich die Leiter einer Ortsgemeinde. Und dann erst später in der Kirchengeschichte, so ab dem 2. Jahrhundert, wurden diese verschiedenen Bezeichnungen verschiedenen Ämtern zugeordnet, die sich da herausentwickelt haben. Aber es geht um die Gemeindeleiter. Und im Vers 1 haben wir eine Ermutigung. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Eine Ermutigung für die, die sich danach ausstrecken. Weil Leiter im Reich Gottes sind an vorderster Front. Was geistliche Angriffe anbelangt, auch was Anfeindungen von Menschen anbelangt. Und das galt besonders damals zu der Zeit, gerade bevor diese erste große Christenverfolgung durch oder unter Kaiser Nero begonnen hat. Damals hat einer, der Leiterschaft angenommen hat, seine Freiheit, seine Gesundheit, sein eigenes Leben riskiert. Und Paulus ermutigt sich hier, es ist eine gute Sache, wenn er das tut. Gab damals wahrscheinlich wenige Leute, die aus falschen Motiven Leiter werden wollten. War ein hoher Preis zu bezahlen. Zu viele Christen haben ein falsches, ein weltliches Verständnis von dem, was Leiterschaft bedeutet. Wollen irgendwie ein Amt haben, eine Position, das Ansehen haben. Ich will der Chef der Gemeinde sein. Aber im Reich Gottes ist es umgekehrt. Im Reich Gottes ist die Autoritätspyramide, die wir so oft haben, auf den Kopf gestellt. Nämlich so. Leiden im Reich Gottes heißt vor allem durch Vorbild leiden. Leiden bedeutet aufopfernd dienen im Reich Gottes. Der Größte ist der, der am meisten dient, hat Jesus gesagt. Na, Matthäus 20. Da steht, Jesus rief sie heran, die Jünger, die ständig gestritten haben, wer der Beste und der Größte unter ihnen ist. Und er sagt zu ihnen, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen, der Heiden, sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Macht ausüben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Ja, wie klingt das? Sklave. Und dann sagt er, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das Vorbild Jesu. Und deswegen sollen dir Menschen nachfolgen. Nicht, weil du sie einschüchterst oder weil du auf deine Position pochst, sagst, hey Mann, ich bin der Chef. Nicht, weil du eine Leiterpersönlichkeit bist, sondern weil du ein gottesfürchtiges Vorbild bist. Weil du ein Diener bist. So gewinnst du den Respekt von Gottes Volk. Und wenn du so ein Mensch bist, dann werden dir zumindest die geistlichen Schafe nachfolgen, ganz automatisch. Und der Herr sagt, in Leiterposition zu dienen, ist ein schönes Werk. Es ist eine tolle, es ist eine großartige, es ist eine hohe Berufung, es ist eine schöne Berufung. Aber seht hier auch, er sagt, nicht, es ist eine schöne Position oder es ist eine schöne Aufgabe. Er sagt, es ist ein schönes Werk. Und das impliziert, dass Leiterschaft mit Arbeit verbunden ist. Und ich denke, hier ist eigentlich die erste Anforderung an einen geistlichen Leiter. Ältester, ein Pastor, ein Aufseher, ein Leiter muss ein harter Arbeiter sein. Davon bin ich überzeugt. Er muss eine hohe Arbeitsmoral haben. Ein fauler Mensch hat in so einer Position nichts zu suchen. Fauler Leiter ist eine Schande für Gott und für seine Gemeinde. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus den Timotheus, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Und er vergleicht den Dienst mit einem Ackerbauer, der sich abmüht. Paulus schreibt uns im 1. Korinther 15 über sich selbst, Gottes Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Und er schreibt an die Thessalonicher im 1. Thessalonicher 2, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitenden, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Das ist eine Herausforderung an einen Leiter. Wenn du nach einem einfachen, bequemen Leben suchst, dann such dir was anderes. Dann bist du nicht geeignet für diesen Dienst, wenn das dein Ziel ist. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dann musst du eigentlich Buße tun. Weil das ist ein falsches Ziel im Leben jedes Christen. Faulheit ist Sünde, sagt uns die Bibel. Wir arbeiten nicht für Menschen, wir arbeiten als dem Herrn. Und wir wollen unser Bestes geben mit der besten Einstellung. Und wie gesagt, Leiter sollen Vorbilder sein. Menschen, die in Gottes Gemeinde dienen, brauchen eine hohe Arbeitsmoral deswegen. Auch wegen dem zweiten Punkt, den wir hier sehen. Wir werden zuerst hier 7 positive Eigenschaften sehen. Und der zweite Punkt, der hier gesagt wird, ist, der Aufseher nun muss untadelig sein. Das bedeutet nicht, dass er perfekt sein muss, sonst wäre kein Mensch qualifiziert. Aber was es bedeutet, er soll so leben, dass Menschen ihn nicht angreifen können, in dem, was seinen Lebensstil betrifft. Na, als Leiter wirst du immer wieder kritisiert werden. Du musst Entscheidungen treffen, die sind manchmal umstritten, kannst es nicht immer allen recht machen. Aber keiner sollte auf den Pastor zeigen können und sagen können, hey, ist ein fauler Sack. Oder schau dir den Lügner an. Oder Mann, ich habe den gestern besoffen gesehen hier in der Kneipe. Hey, der ist ein Dieb. Halte den Dieb da vorne. Oder der flirtet mit den Mädels in der Gemeinde rum. Sollte nicht passieren, er soll untadelig sein. Das Wort bedeutet so viel wie unangreifbar. Niemand sollte gerechtfertigt ihn eines Lebensstils der Sünde beschuldigen können. Weiter unten heißt es hier im Text, er muss ein gutes Zeugnis haben. Ein geistlicher Leiter muss ein heiliges Leben leben. Dritte Anforderung, die wir hier sehen, er muss Mann einer Frau sein. Und das Wort eins hier oder einer ist ein Zahlenwort. Gott sagt hier nicht, dass ein Gemeindeleiter verheiratet sein muss. Das ist nicht der Punkt hier. Jesus selber war nicht verheiratet, Paulus war nicht verheiratet. Er muss Mann einer Frau sein. Das ist die Sache, was hier ausgesagt wird. Und er muss ja absolut treu sein, natürlich. Polygamie, also mehrere Frauen zu haben, war weit verbreitet in der Kultur damals. Und wenn sich jetzt ein Mann mit mehreren Frauen bekehrt hat zu Jesus, dann sollte er natürlich sich nicht scheiden lassen von allen Frauen bis auf eine. Sondern er sollte sie alle lieben und versorgen. Aber ein Leiter in Gottes Gemeinde sollte Gottes Ideal repräsentieren. Und das ist ein Mann und eine Frau in Treue fürs ganze Leben. Also ein Leiter muss Mann einer Frau sein. Vierter Punkt hier, er muss nüchtern sein. Er muss einen klaren Kopf haben. Er kann nicht besoffen rumlaufen oder irgendwie benebelt. Werden wir unten noch weiter sehen. Neue Lebensübersetzung übersetze es so, er soll Selbstbeherrschung haben. Also nüchtern in dem Sinn, dass er sich nicht von seinen Emotionen beherrschen lässt. Dass er nicht extreme Stimmungsschwankungen hat in seinem Leben. Nee, ein Leiter, der muss berechenbar sein und verlässlich und beständig sein. Er muss mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Nicht, dass er heute der freundlichste Mensch der Welt ist und morgen ein Drache. Und heute begeistert von dem und morgen begeistert von dem und übermorgen ist wieder alles anders. So ein Leiter ist ein Stressfaktor in einer Gemeinde. Fünfte Eigenschaft ist, er muss besonnen sein. Das ist eigentlich was Ähnliches. Hat auch mit Selbstbeherrschung zu tun. Jemand, der klare, durchdachte Entscheidungen trifft, jemand, der umsichtig handelt, ein Stabilitätsfaktor in der Gemeinde. Nicht irgendwie so ein impulsiver, leichtsinniger Draufgänger, dem der nötige Ernst fehlt. Irgend so ein Kasperl da vorne. Nee, er soll besonnen sein. Sechste Anforderung, er soll sittsam sein. Das heißt moralisch rein, auch anständig, ordentlich, würdevoll. Wie gesagt, er soll ein Vorbild sein. Also ein Exhibitionist kann kein Pastor sein, der heute predigt, morgen Nacht durch die Straßen läuft hier. Es soll auch nicht jemand sein, der ständig irgendwo Witze macht unterhalb der Gürtellinie, denke ich. Jemand, der schmutzige, perverse Sprache hat, ständig flucht. Oder ein völliger Chaot, jemand, der lebt wie ein Schwein, ne? Wo es aussieht wie ein Schweinestall daheim und alles dreckig ist und undiszipliniert, ungepflegt. Das passt nicht, er soll sittsam sein, anständig, ordentlich, würdevoll. Also einfach ein anständiger Mann. Jemand, den die Schwiegereltern gerne ihre Tochter anvertrauen. Siebte Punkt, er muss gastfrei sein. Also gastfreundlich. Er muss sein Haus öffnen für Freunde, auch für Leute, die auf der Durchreise sind. Ein Gemeindeleiter sollte jemand sein, bei dem er sich willkommen fühlt. Nicht irgendwie als Störung. Ist keine Überraschung eigentlich, ne? Ein Leiter muss einfach Menschen mögen. Das ist eigentlich logisch. Ne? Es kann keiner sein, der sagt, oh, ich mag den Dienst, aber ich kann die Menschen nicht ausstehen. Das geht nicht. Ein Pastor, ein Gemeindeleiter muss ein offenes Haus, ein offenes Herz, offene Arme haben für die Menschen, besonders für die Menschen seiner Gemeinde. Pastorale Dienst ist ein Lebensstil, das ist kein Job, den du von 8 bis 5 Uhr machst und dann machst die Tür zu und hey, stör mich nicht, komm in meiner Sprechstunde wieder. Nee, das geht nicht. Wenn du nicht gerne mit Menschen zusammen bist, wenn du nicht gern was mit Menschen zu tun hast, dann ist es wahrscheinlich nicht deine Berufung. Ein Pastor, ein Ältester, ein Gemeindeleiter ist nicht nur ein Lehrer, der gerne Gottes Wort studiert und gerne die Bibel lehrt, aber dann nicht interessiert ist an den Menschen, der nicht gern Kontakt hat, zu nahen Kontakt mit den Leuten. Nicht jeder, der eine Lehrbegabung hat, der ein Lehrer ist, ist auch ein Pastor und das ist okay. Aber jeder Pastor muss fähig sein zu lehren. Und das ist der achte Punkt, der nächste Punkt, den wir hier sehen. Er muss lehrfähig sein. Er muss fähig sein, andere zu lehren, sei es im Gottesdienst oder im Hauskreis oder in der Seelsorge, in einem persönlichen Gespräch. Er muss fähig sein zu lehren. Das heißt auch, er muss Gottes Wort lieben und Gottes Wort gut kennen. Als nächstes sehen wir einige negative Eigenschaften, wenn wir so sagen wollen. Eigenschaften, wie er nett sein soll. Neunter Punkt hier, wenn ich mich hier recht erinnere, im Vers 3. Er soll kein Trinker sein. Also jemand, der abhängig ist von Alkohol. Und ich würde sagen, auch abhängig ist von irgendeiner anderen Droge. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, er soll auch nicht nikotinabhängig sein oder koffeinabhängig sein. nicht unter den Einfluss von irgendeinem Genussmittel sein. Das hat wieder was mit Selbstbeherrschung zu tun. Dass man nicht über die Stränge schlägt. Paulus schreibt im 1. Korinther 6, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist der Punkt hier. Und ein Leiter, wie gesagt, muss einen klaren, kühlen Kopf bewahren. Und wenn wir besoffen sind, treffen wir selten weise Entscheidungen. Er soll sich von nichts beherrschen lassen. Er soll ein Vorbild sein für die Freiheit, die wir in Christus haben. 10. Eigenschaft, er soll kein Schläger sein. Ich meine, das ist offensichtlich, ne? Da muss man nicht viel dazu sagen. Ein Pastor kann kein gewalttätiger Mensch sein. Der hätte viel zu viele Versuchungen in diesem Job. Soll kein Schläger sein, sondern er soll gütig sein. Also gutmütig, geduldig, freundlich. Er soll Jesus als Vorbild haben und nicht Rambo oder den Terminator. 11. Er soll nicht streitsüchtig sein. Er muss ein friedliebender Mensch sein. Nicht irgendwie so ein Stänkerer, ein Provozierer, der ständig auf Streit aus ist. Hey Mann, was glotzt du mich an? Hast du ein Problem oder was? Kriegst du eine Fresse? Das steht einem leider nicht gut an. Ich würde auch sagen, einer, der nicht ständig irgendwelche theologischen Streitgespräche sucht. Matthäus 5 in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also ein Leiter sollte jemand sein, der vor allem eint und nicht spaltet, nicht streitet. Ich meine, es gibt einige Dinge, wofür es wert ist zu kämpfen. Und das ist Gottes Wahrheit oder wenn es ums Wohl der Gemeinde geht, aber nicht streitsüchtig so aus diesen selbstsüchtigen Motiven, weil ich mich selber so wichtig nehme und meine Überzeugungen. 12. Punkt ist, er darf nicht geldliebend sein. Er darf kein Materialist sein. Jakobus sagt uns, die Geldliebe ist eine Wurzel von Bösen. Hebräer 13 heißt es, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Sagt es nicht nur den Leitern, sagt es eigentlich allen Christen. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Gott wird dich versorgen, aber sei genügsam, sei zufrieden. Nicht habsüchtig, geldgierig, ein Materialist, dem materielles Zeug so wichtig ist. Ist nicht gut für einen Pastor. Dann Punkt 13, glaube ich, sehen wir im Vers 4 und 5. Da ist es, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also er muss zuerst ein guter Leiter seiner eigenen Familie sein, der Respekt hat bei seiner Frau, bei seinen Kindern. Wenn er seine eigene Familie nicht leiten kann, wie soll er die Gemeinde leiten können? Also soll ein guter, treuer, geistlicher Leiter sein, Versorger seiner eigenen Familie. 14. Punkt, Vers 6. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er darf nicht so ein stolzer Blähboy sein, der sich aufbläht. Er muss geistlich reif genug sein und demütig genug sein, um diese Position als Leiter ertragen zu können. Na, mit einer Leiterposition kommt eine gewisse Aufmerksamkeit, die du bekommst, vielleicht auch oder hoffentlich ein gewisses Ansehen. Und manche sind nicht reif genug, die können damit nicht umgehen, die werden stolz. Und die haben noch nicht erkannt, wenn sie in der Position als Leiter sind oder wenn Gott sie dahin gestellt hat, dann ist es nicht wegen mir, sondern eigentlich trotz mir. Es ist Gottes Gnade. Nicht wegen mir, sondern trotz mir. Da kann ich nicht stolz sein. Und Neubekehrte sind anfälliger dafür als reifere Christen. die Gott schon gebrochen hat. Ich glaube, Truser hat das gesagt, Gott kann einen Menschen nicht gebrauchen, bevor er ihn nicht gebrochen hat. Das ist wichtig. Kein Neubekehrter. Ich sehe diese Tendenz auch bei manchen Bibelschulstudenten, die frisch von der Bibelschule kommen und denken, Mann, ich bin gut, ich weiß alles, ich weiß, wie man Gemeinde baut, ich bin das Beste, was im Reich Gottes passieren kann. Manche rennen so rum. Und die brauchen dann erst so 2-3 Jahre im praktischen Dienst, wo sie sich die Hände schmutzig machen, wo ihr Stolz gebrochen wird, bis sie wieder klar denken. Dann können wir weitersehen. Pastor kann nicht stolz sein. Habt ihr schon mal einen stolzen, überheblichen Pastor getroffen? Ich habe solche Leute getroffen. Es ist abstoßend, wirklich. Es ist abstoßend. Es gibt zwei Dinge, die ich am wenigsten ausstehen kann, während Menschen im Dienst. Faule Menschen im Dienst. Und das zweite ist stolze, arrogante, hochmütige Menschen im Dienst. Die glauben, hey, ich bin was Besseres. Ich bin was Besonderes. Bewundert mich. Dient mir. Das ist Unreife, das ist eine Schande fürs Reich Gottes, eine völlige Missrepräsentation von Jesus. Weil die Bibel sagt uns, Jesus ist sanft und von Herzen demütig. Und er sagt von sich selber, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für andere. Also dieser Stolz muss gebrochen werden und Gott wird es tun. Stolz ist die Sünde von Satan. Wurzel von vielen anderen Sünden. Leider im Reich Gottes darf nicht stolz sein. Nicht überheblich, nicht arrogant. Das steht ihm nicht gut an. Ich glaube, Punkt 15 sind wir jetzt. Vers 7. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Also er muss ein gutes Zeugnis haben. Er muss einen guten Ruf haben bei den Gläubigen, aber genauso bei den Ungläubigen. Paulus schreibt von sich selbst an die Thessalonicher, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Also ein gutes Zeugnis vor den Gläubigen, ein gutes Zeugnis auch vor denen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind Botschafter Christi in dieser Welt. Wir sind Licht für ihn. Und dann im Vers 8 heißt es ebenso die Diener. Hier haben wir ein zweites Amt, was wir in der frühen Gemeinde sehen. Das Wort ist Diakonos, also Diakon übersetzen wir das heute. Heißt schlicht und einfach das, wie es hier übersetzt wird, Diener. Das waren Menschen, die die praktische Dienste in der Gemeinde übernommen haben. Nun, in einem gewissen Sinn ist jeder Pastor, ist jeder Aufseher auch ein Diener. Jeder Christ sollte ein Diener sein. Und das gilt besonders für Leiter. Wir sollten uns nie zu gut sein, um uns die Hände schmutzig zu machen und praktisch zu dienen. Aber in Apostelgeschichte 6 sehen wir die Situation, dass die frühe Gemeinde dort in Jerusalem eine Sozialfürsorge, würden wir heute sagen, für Witwen hatte. Das waren einige der sozial Schwächsten damals. Sie hatten eine Essensausgabe als Gemeinde, wir würden heute vielleicht sagen eine Tafel. Und anfangs haben das die Apostel alle selber gemacht. Wir sehen, die waren sich nicht so gut dazu, praktisch zu dienen, aber irgendwann wurde die Gemeinde zu groß und die Arbeit wurde zu viel für die 12 Apostel und die sind dann nicht wirklich nachgekommen, das alles zu tun. Und dann heißt es dort in der Apostelgeschichte 6, die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also, weitere Männer, die jetzt diesen praktischen Dienst der Essensverteilung übernommen haben, um die Apostel freizusetzen für ihre geistlichen Dienste, dass sie Zeit haben zu predigen, zu lehren, zu beten. Und so haben wir in der Gemeinde die Ältesten, die Aufseher, die Pastoren. Ihre Hauptverantwortung ist, geistliche Wohl, geistliche Leidenschaft auszuüben, zu lehren, im Gebet den Herrn zu suchen für die Gemeinde. Und natürlich dann, wenn sie noch Zeit haben, auch für praktische Dienste. Das gehört immer dazu. Jemand, der glaubt, ich wäre Pastor, dann kann ich lehren und nur Bibel studieren, das ist eine Illusion. Aber dann gibt es Diakone und Diener. Ihre Hauptverantwortung sind bestimmte praktische Dienste zu übernehmen in der Gemeinde, den Menschen praktisch zu dienen. Und die müssen genauso Menschen sein mit Charakter, die müssen genauso Vorbilder sein. Jeder, der irgendeine Position hat im Reich Gottes, muss ein Vorbild sein. Jeder Christ sollte ein Vorbild sein. Wir sind alle Vorbilder, entweder schlechte oder gute. Aber jeder, der irgendwo eine Position hat im Reich Gottes, soll ein gutes Vorbild sein. Und die Anforderungen hier für den Diener sind eigentlich ähnlich wie die für den Ältesten. Mit der einen Ausnahme, er muss nicht fähig sein zu lehren, weil das ist nicht seine Aufgabe. Also Diakon, Diener. Und ich bin gesegnet, dass ich wieder zwei Assistenten haben darf, die mir einige praktische Arbeiten abnehmen, die ich früher selber gemacht habe. Also etwa hier Anlage aufbauen, Stühle aufbauen, samstagabends. Habe ich jetzt mehr Zeit, meine Predigt vorzubereiten am Samstag. Ist eine schöne Sache für mich. Oder auch zum Beispiel im Keller unten zu renovieren. Ich helfe, wenn ich kann, aber alleine wäre das ein bisschen zu viel. Ich bin gesegnet, dass so viele von euch praktische Dienste übernommen haben in der Gemeinde. Und wir haben jetzt keine Titel ausgegeben, aber ich kann an einige denken, hier in der Gemeinde, die diese Diakonrolle ausfüllen. Wir arbeiten zusammen als Leib Christi und so soll es sein. Also ebenso die Diener, also ebenso, das heißt genauso wie die Ältesten, sollen sie Vorbilder sein. Und sie sollen ehrbar sein, also wieder anständige, geachtete Leute. Und nicht doppelzüngig. Das heißt, sie sollen glaubwürdig sein, ehrliche Menschen. Ihr Ja ist ein Ja, ihr Nein ist ein Nein. Das, was sie sagen, ändert sich nicht, wenn sie mit unterschiedlichen Personen über dieselbe Sache reden. Und auch sie sollen nicht vielen Wein ergeben sein, nicht schändlichen Gewinn nachgehen, also wieder keine Säufer, keine Materialisten, keine Habsüchtigen. Ich meine, gerade wenn es darum geht, dass sie materielle Ressourcen der Gemeinde managen, dass sie sich nicht selber bereichern, vielleicht sogar was abzweigen, um ihre Sucht zu finanzieren, das wäre keine gute Sache. Vers 9, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren, also mit gutem Gewissen dienen. Vers 10, lass sie aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sein. Also auch wie die Ältesten sollen zuerst erprobt werden. Und dann, wenn sie sich bewährt haben, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also wenn sie moralisch unantastbar sind, wenn sie ein gutes Zeugnis haben. Ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden, den wir nicht kennen, Verantwortung oder Leidenschaft übertragen sollen. Auch für praktische Dienste sogar. Ich meine, wenn du im Namen der Gemeinde Essen austeilst, dann repräsentierst du auch die Gemeinde und den Leib Christi. Und die Leute werden dich anschauen und dich als Vorbild nehmen. Und dann musst du ein gutes Vorbild sein und kein schlechtes. Oder sagen wir, wenn du einfach einen praktischen Dienst, wenn du das Putzteam leitest zum Beispiel, dann musst du ein Vorbild sein für die, die da mitarbeiten. Musst eine gute Einstellung haben, das mit Freude machen als dem Herrn. Und nicht ständig jammern. Und ich glaube, Gemeinden machen oft Fehler in dem, dass sie Leute in Positionen setzen, die neu sind, die sie nicht wirklich gut kennen. Vielleicht manchmal mit der Motivation, um die hier zu behalten, in der Gemeinde zu behalten. Ich meine, wenn wir den Leuten einen Titel geben, wenn wir ihnen einen Dienst übertragen, dann werden sie uns nicht so schnell verlassen. Und dann haben wir unreife Leute da drin. Oder dass unreife Leute in eine Position gesetzt werden, einfach weil die Position besetzt werden muss. Nehmen wir irgendjemanden, wer ist denn da? Ich glaube, das hat schon viel zerstört. Die Bibel sagt uns hier, sie sollen erprobt sein. Wir wollen ihr Leben beobachten. Haben sie ein dienendes Herz? Sind sie demütig? Wie sieht ihre Familie aus? Dienen sie ihrer Familie? Und so weiter. Ich glaube, Älteste und Diener werden erkannt, nicht so sehr einfach eingesetzt. Wir kennen sie. Ich schaue unseren Gemeindeleib an und ich frage, wer ist denn ein Diener hier? Wer ist denn ein geistiges Vorbild? Wer ist denn ein Vorbild in dem Leib? Wer lebt in dieser Berufung, ohne dass er irgendeinen Titel hat oder ohne dass er irgendeine Position hat? Und dann, wenn wir solche Menschen sehen, die setzen wir dann ein. Da erkennen wir dann offiziell an, was Gott tut in ihrem Leben und durch ihr Leben. Aber manchmal besser, ein bisschen langsamer zu sein, ein bisschen zu beobachten. Das ist Weisheit. Sie sollen erprobt sein. Vers 11, ihre Frauen sollen ebenso ehrbar sein, also guten Ruf haben. Nicht verleumderisch, nicht übel nachreden, nicht tratschen. Diener haben oft Insider-Infos über Menschen, denen sie dienen. Nüchtern, treu in allem. Wahrscheinlich ist in euren Übersetzungen das Wort ihre hier auch in Klammer gesetzt. Das heißt, dass es im Original nicht vorkommt. Im Original steht einfach Frauen sollen ebenso ehrbar sein und so weiter. Könnten die Ehefrauen der Diener, der Diakone gemeint sein? Oder Frauen, die das Amt eines Diakons ausüben? In Römer 16, Vers 1 finden wir so eine Frau. Da schreibt der Paulus, ich empfehle euch, aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Auch hier ist das Wort Diakon. Im Griechischen. Ich halte das Zweite persönlich für wahrscheinlicher. Es gibt keinen Grund, Frauen aus diesem Amt auszuschließen. Und wenn ich unsere Gemeinde anschaue, würde ich sagen, dass es vor allem Frauen sind, die die Rolle von Diakonen ausüben in unserer Gemeinde. Vers 12, die Diener seien jeweils Mann einer Frau, auch wie die Ältesten, und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen, ihre Familien gut leiten. Vers 13, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus ist. Wenn sie gut gedient haben, erwerben sie sich eine schöne Stufe oder einen schönen Rang, kann man es übersetzen. Vielleicht ist damit gemeint einfach, dass sie gutes Ansehen erwerben, einen guten Ruf. Oder vielleicht war es so, dass aus dieser Gruppe die gute Diakone gewesen sind, die gut gedient haben und die darüber hinaus fähig sind zu lehren, dann die Ältesten ausgewählt wurden. Und das würde eigentlich Sinn machen. Es wäre weise, das zu tun, ob das hier gemeint ist oder nicht eigentlich. Weil ein Leiter muss ein Diener sein. Es war gesund, es war gut für mich, dass ich die ersten 2,5 Jahre hier eigentlich die Rolle eines Diakons ausgeübt habe. Ich hatte nicht den Titel, aber das ist, was ich war. Ich war das Mädchen für alles hier in der Gemeinde. 2,5 Jahre lang. Ich habe unserem Pastor alle praktischen Arbeiten abgenommen, dass er Zeit hatte, die Bibel zu studieren und zu beten. Das ist gut. Das war wichtig für mich. Und es ist gut für unsere Jungs, jetzt hier, dass sie hier lernen, ein dienendes Herz zu haben und treu und hart zu arbeiten und praktisch zu dienen mit der richtigen Einstellung, bevor sie rausgehen und irgendwo eine Gemeinde gründen. Das ist ein gutes Muster hier. Jesus sagt, wenn wir treu sind im Geringen, in kleinen Dingen, dann kann der Herr uns mehr Verantwortung geben. Und nicht, dass kleine Dinge oder praktische Arbeiten was Geringes ist. Es gibt eigentlich nichts Geringes, wenn wir es dem Herrn tun. Aber du kannst kein Pastor sein, der Gott ehrt, wenn du diese Lektionen nicht gelernt hast hier. Mir persönlich jagt es ein bisschen Angst ein, wenn Leute direkt aus dem Studium oder aus der Schule kommen und dann direkt ans Gemeindegründen gehen, ohne vorher sich bewährt zu haben im praktischen Dienst in einer Gemeinde. Da tun wir den Gemeinden nichts Gutes und wir tun auch den Absolventen nichts Gutes. Weil Leute, es tut mehr weh, wenn Gott dich in dieser viel sichtbareren Position als Leiter vor den Augen aller brechen und demütigen muss, als wenn vielleicht ein Pastor dich mal unter vier Augen korrigiert. Wie gesagt, ich glaube, Tozer war es, der gesagt hat, ein Mensch, den Gott gebrauchen kann, den muss er zuerst brechen. Und das ist sehr wahr, das haben wir alle nötig. Gott muss unseren Stolz, er muss unsere Selbstgenügsamkeit, er muss diese falschen Einstellungen brechen. Unser Fleisch, damit er uns gebrauchen kann. Und das ist zu unserem Guten und zum Wohl von denen wir dienen. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Eine Gemeinde, die nicht Gottes Wahrheit hochhält, die nicht Gottes Wort als Grundlage für die Lehre, für das Leben hochhält und predigt, soll sich eigentlich einen anderen Namen geben. Vielleicht religiöser Verein, so und so. Aber wenn wir uns Gemeinde nennen, dann sollen wir Gottes Wort, Gottes Wahrheit predigen und hochhalten. Egal, ob das populär ist oder nicht in unserer Kultur. Gemeinde des lebendigen Gottes, die ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und zum Abschluss Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit oder eines gottgefälligen, heiligen Lebens. Oh ja, Paulus, bitte sag uns, wie wir so leben können, wie wir dieses hohe Ideal, was uns hier vor Augen gehalten wird, erfüllen können. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Wovon spricht er hier? Was ist das Geheimnis, was ist der Schlüssel für Gottseligkeit, für ein gottgefälliges Leben? Paulus spricht hier nicht von einem Prinzip oder von einem Programm, er spricht von einer Person. Von Jesus Christus. Leute, Jesus ist unsere einzige Hoffnung, dass wir so leben können, dass wir dem überhaupt nahe kommen können, was hier beschrieben ist. Wir können nicht aus eigener Kraft so leben. Gott wurde Mensch in Jesus. Und er hat ein perfektes Leben für uns gelebt. Und ist an ein Kreuz gegangen, wo er unsere Schuld getragen hat. Ist für unsere Schuld gestorben, hat den Preis für unsere Schuld bezahlt, dann ist er auferstanden, ist aufgefahren in den Himmel, hat den Heiligen Geist ausgegossen und jetzt will er in unseren Herzen leben, wenn wir zu ihm umkehren und uns ihm öffnen. Jesus teilt sein Auferstehungsleben mit uns und das dürfen wir jetzt ausleben. Und das ist unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung, Jesus in uns. Ist unsere Hoffnung, unsere Kraft, unsere Motivation, unsere Befähigung. Also lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns ihn zum Fokus machen und lasst uns auf ihn sehen, lasst uns ihn suchen jeden Tag. Den Hirten und den Aufseher unserer Seelen, damit wir dann verwandelt werden in sein Bild, wie es im 2. Korintherbrief heißt. Amen. Jesus ist der Schlüssel. Lass uns beten. Vater, dein Wort, es fordert uns heraus, es fordert mich heraus, Herr, diese Anforderungen zu lesen. Gott, wer ist fähig für diese Dinge, wie der Paulus gesagt hat? Gott, wenn du uns nicht zurüstest und befähigst, werden wir nie im Leben diesem Standard nahe kommen, den du uns hier setzt. Diesen Standard eines reifen Christen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns neu ausrichtest auf dich. Dass du uns neu eine Leidenschaft gibst, dir ähnlich zu werden und reife Menschen zu werden. Reife Christen zu werden. Ich bete besonders für die, die in Leidenschaft sind hier oder die sich nach Leidenschaft ausstrecken. Gott, dass du dieses Werk in unserem Leben tust. Dass du unsere falschen Einstellungen brichst und wenn dann noch Stolz ist oder Überheblichkeit in unserem Leben. Jesus, dass du uns veränderst, wenn wir dich suchen jeden Tag. In deinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit dir, dass du uns dir ähnlich machst. Jagt mir Ehrfurcht ein, diese Verse zu lesen, Herr. Und das ist nicht schlecht. Gott, wir wollen Ehrfurcht haben vor dir. Und wenn du uns Verantwortung überträgst, dass wir es nicht leicht nehmen. Irgendwie als Spielerei, sondern dass wir hingegeben sind, unser Bestes zu geben. Dass wir hingegeben sind, als Christen Zeugen zu sein in dieser Welt. Was für eine hohe Berufung du für jeden Einzelnen von uns hast. So beten wir um deinen Beistand, Herr, um deinen Heiligen Geist. Jesus, du hast gesagt, dass wir Kraft empfangen werden, deine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Darum bitte ich dich heute Morgen um neue Zurüstung durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen.